Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Kennt ihr diesen Satz? Es gab mal eine Zeit, da kannte den vermutlich so ziemlich jeder Student und jede Studentin in Deutschland, die eher Linken unter ihnen zumindest, und nicht nur die, auch viele andere junge Menschen in den Städten und auf dem Land, die sich in den 60er Jahren des Nachkriegsdeutschlands zum Beispiel gegen die Eltern auflehnten, gegen das Erbe der schrecklichen jüngsten deutschen Geschichte oder gegen eine kapitalistische Gegenwart, die ihnen irgendwie falsch vorkam und in die sie nicht so richtig passen wollten. Dieser Satz, der stammt von Theodor W. Adorno, einem der einflussreichsten deutschen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, der das kann man so sagen, Denken im Nachkriegsdeutschland nachhaltig geprägt hat. Vor 50 Jahren, am 6. August 1969, ist er gestorben. Und heute gilt Adorno zwar noch immer als einer der Großen, gelesen wird er aber wohl eher nur noch so in den kleineren akademischen Kreisen, würde ich sagen. Aber er hat uns noch immer unglaublich viel zu sagen.
Unmerklich langsam formiert sich ein Klima, das verpönt, was am notwendigsten wäre. Kritische Selbstbesinnung. Ungewiss, ob es etwas wie den Deutschen oder das Deutsche oder irgendein Ähnliches in anderen Nationen überhaupt gibt. Die Stereotypenbildung befördert den kollektiven Narzissmus. Das Wahre und Bessere in jedem Volk ist wohl vielmehr, was dem Kollektivsubjekt nicht sich einfügt, womöglich ihm widersteht. Nur im Einzelnen verwirklicht sich Kant zufolge das Allgemeine der Vernunft.
Mein Name ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und ich möchte euch heute ein bisschen auf Adorno heiß machen, weil ich glaube, dass er uns tatsächlich immer noch viel zu sagen hat. Die Aufnahme, aus der ihr eben schon mal Ausschnitte gehört habt, die stammt aus dem Jahr 1965. Theodor W. Adorno selbst liest da ein Essay, das er zu der Frage verfasst hat, was ist Deutsch? Und das ist meines Erachtens eine verdammt aktuelle Frage, leider in Zeiten von Einwanderungsdiskussionen oder stärker werdendem rechten Gedankengut in Deutschland. Und die Gedanken, die er dazu entwickelt, könnten zu Teilen zumindest auch aus der heutigen Zeit stammen. Dass das gesellschaftliche Klima vielleicht eine kleine Portion Selbstkritik gebrauchen könnte, wie wir eben gehört haben, oder dass Stereotype eine gefährliche Angelegenheit sein können. Deshalb habe ich diese Aufnahme für euch aus dem Archiv geholt. Ja, und jetzt hat euch die etwas vielleicht angestaubt wirkende Sprache ein bisschen erschreckt. Die ist auch erstmal gewöhnungsbedürftig, finde ich, gebe ich zu, und auf Anhieb nicht ganz einfach zu verstehen. Und deshalb habe ich mir sozusagen einen Übersetzer in den Hörsaal eingeladen. Jemand, der sich sehr gut mit Adorno auskennt. Und der erzählt uns gleich nicht nur was über die Theorien und die Wirkung von Adorno, sondern erklärt nach dem Vortrag auch nochmal einige Punkte, die wir dann gehört haben, und spricht mit mir darüber, was an Adorno für uns heute noch spannend ist. Dirk Braunstein ist das. Er arbeitet zurzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung an der Frankfurter Goethe-Universität, also genau dort, wo auch Adorno gewirkt hat, unter anderem. Und er hat sich nicht schon seine ganze wissenschaftliche Karriere lang mit Theodor W. Adorno befasst, sondern arbeitet gerade auch an der Herausgabe sämtlicher erhaltener Sitzungsprotokolle zu den Seminaren von Adorno in Frankfurt. Unser Gespräch haben wir übrigens vor der Sendung aufgezeichnet. Hallo, Herr Braunstein.
Guten Tag, Frau Ohlendorf.
Schön, dass Sie da sind. Bevor wir zu Adorno kommen, erstmal ganz kurz zu Ihnen. Sie befassen sich quasi schon Ihre gesamte wissenschaftliche Karriere mit Adorno.
Ja.
Wie konnte das passieren? Was fesselt Sie da so?
Naja, meine wissenschaftliche Karriere, muss ich dazu sagen, ist noch nicht so furchtbar alt. Ich bin etwas spät berufen zur Wissenschaft gekommen.
Wie Adorno.
Aber aus ganz anderen Gründen. Bei mir waren das einfach Schicksalsschläge, Krankheiten, die mein Studium stark verzögert haben. Ja, und ich habe erst 2014 promoviert über Adorno. Und meine Beschäftigung mit Adorno wurde mir ganz äußerlich einfach mitgegeben. Nämlich mein damaliger Betreuer für die Magisterarbeit damals noch hatte gemeint, ich solle nicht nur über Marx, das war meine Herangehensweise, eine rein marxistische, schreiben, sondern auch über Adorno, dann klinge das etwas philosophischer. Und diesen Bescheid habe ich bekommen vom Prüfungsamt, ohne dass ich das gewusst hätte, dass jener Professor das reingeschrieben hat. Und da ich von Adorno zu dem Zeitpunkt nichts wusste oder nichts groß gelesen hatte, außer die Dialektik der Aufklärung in irgendeinem Proseminar, bin ich zum nächsten Buchhändler gegangen in meiner Not, habe die komplette Werkausgabe als Kassette gekauft, ich glaube damals für 200 Mark. Hab die geschultert, bin mit der nach Hause und habe angefangen, irgendwo rumzulesen. Ich könnte gar nicht mehr sagen, wo. Und das Ganze hat mich so geflasht, dass ich dachte, Mensch, das bringt Licht in die ganze, in meine Beschäftigung mit der Philosophie, die für mich vorher, naja, etwas eklektizistisch war. Mal hier reingeschnuppert, da reingeschnuppert. Kann man machen, muss man nicht. Bei Adorno war das ganz anders. Da hatte ich sofort das Gefühl, hier wird etwas verhandelt, was mich unmittelbar angeht.
Was die unmittelbar angeht und vielleicht auch ein paar andere Leute noch angehen sollte.
Auf jeden Fall.
Warum sollten wir uns heute mit Adorno noch befassen? Was hat sie so geflasht, was uns vielleicht auch flashen könnte?
Naja, abgesehen von diesem 50. Todestag, der ein Anlass so gut wie jeder andere ist, aus meiner Perspektive, sich mit Adorno zu beschäftigen, versucht Adorno das, was vielleicht jeder von uns irgendwie schon mal wahrgenommen hat, dass etwas nicht stimmt in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, in der Art und Weise, wie die Welt für uns ist, wie wir in der Welt sind. Da versucht Adorno eine Sprache zu finden und eine Erklärung zu finden. Nicht nur Adorno, dazu gehört die ganze kritische Theorie und das, was später, ob zu Recht oder Unrecht, Frankfurter Schule genannt wird. Versuchen diese Leute eine Theorie zu finden, die einerseits erklärt, was es damit auf sich hat, was ist falsch in unserer Gesellschaft und eine Antwort darauf zu finden, wie müsste diese Gesellschaft überwunden werden. Das heißt, sie drängt auch zur Praxis. Kritische Theorie hat unabdingbar ein utopisches Moment in sich. Ohne das ist die kritische Theorie gar nicht richtig zu verstehen.
Adorno gilt ja als einer der bedeutendsten Nachkriegsintellektuellen, also ja. Philosoph, Soziologe.
Ja, zweifellos.
Ein bisschen haben Sie jetzt gerade schon angerissen, die kritische Theorie und die sogenannte Frankfurter Schule.
Ja.
Für die, die ihn noch nicht gelesen haben, können Sie, ich weiß, es ist schwierig in kurzer Zeit, aber können Sie sozusagen ein Mini-Pro-Seminar uns sagen, was machen genau Adornos Ideen oder Gedankengänge aus? Was macht seinen Einfluss aus, den er hatte?
Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten. Selbst im Nachhinein ist Adorno sowas wie eine Anomalie im Wissenschaftsbetrieb eigentlich. Er war ja lange in Wien vor dem Zweiten Weltkrieg, hat bei Alban Berg Komposition studiert, wusste auch lange nicht, ob er nicht Komponist werden wollte statt Philosoph. Hat sich dann aber, ohne die Trennung, die ja nun mal da ist, als unbedingt gegeben festhalten zu wollen, doch für die Philosophie entschieden. Der Einfluss ist mehrerlei. Einerseits war Adorno unglaublich aktiv in der Öffentlichkeit. Er hat über 850 Vorträge gehalten. Natürlich, manche wurden mehrmals ausgestrahlt. Im Rundfunk, im Fernsehen, was sich heute keiner mehr vorstellen kann, wenn man sich für anderthalb Stunden alleine einem Philosophen zuwendet in einer Fernsehsendung. Durch die Lehre ist er unwahrscheinlich populär geworden. Seine Seminare in den späten 60ern waren überfüllt mit über 100 Leuten. Das heißt, ein regelrechter Seminarbetrieb war da kaum noch möglich. Und Adorno hat ganz offensichtlich den, es ist ein schlimmes Wort, aber ich sag's trotzdem, den Zeitgeist getroffen. Nämlich, wenn Sie sich vorstellen, wir reden über die Bundesrepublik der 50er Jahre und noch Anfang der 60er Jahre, dieser Muff einerseits und die Kontinuität im postnarzisstischen Deutschland, der hat sich Adorno stets verweigert. Und ich glaube, das war für viele, nicht nur junge Menschen, aber auch junge Menschen, Menschen, die sich nicht in dieser neudeutschen Gemütlichkeit und Innerlichkeit behaglich fühlen wollten, unheimlich interessant, inspirierend und, ja, wie man heute so schön sagen würde, anschlussfähig.
Und was sind so die zentralen Ideen, die man wissen müsste, wenn man ja versuchen würde, die Bedeutung, die inhaltliche Bedeutung Adornos zu verstehen?
Ja, da kommen wir zur kritischen Theorie. Die kritische Theorie ist ja im Grunde eine Theorie über die Gesamtgesellschaft. Sie begreift die Gesamtgesellschaft mit Hegel als Totalität, aber anders als Hegel wird diese Totalität nicht im Geist oder im absoluten Wissen versöhnt, sondern durch die Gesellschaft selbst werden die widerstrebenden Momente, die Widersprüche, zwanghaft zusammengehalten und vergesellschaftet und die Individuen darunter müssen sich diesem Zwang fügen. Und durch diesen Antagonismus, ja, die Individuen mit ihren einzelnen Schicksalen, Einzelbedürfnissen und der Notwendigkeit, dem Gesellschaftlichen entsprechen zu müssen, aus dieser Spannung erwächst eigentlich das, was die kritische Theorie versucht, im Einzelnen aufzudröseln. Wenn Sie so wollen, das darf man heute auch kaum noch sagen, ist das Ideologiekritik.
Wir sprechen gleich nochmal weiter über die Ideen Adornos, auch über Adorno selber. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal das Essay an. Mhm. Und zwar ist das ein Essay, das Adorno im Jahr 1965 gesprochen hat selbst, zu der Frage, was ist Deutsch? Ganz kurz noch vorab, können Sie uns einen Tipp geben, auf was wir achten sollten, wenn wir uns das jetzt anhören?
Bemerkenswert an dem Essay ist zum einen natürlich, dass er von jemandem gesprochen wird, der während der NS-Zeit glücklicherweise exilieren konnte. Das heißt, Adorno beschäftigt sich nicht damit, eine Wiedergutmachungserzählung, ein Wiedergutmachungsnarrativ zu bemühen, sondern er versucht, die deutsche Selbsttäuschung einerseits zu entlarven, andererseits aber verteidigt er die deutsche Tradition gewissermaßen gegen ihre Bewunderer. Und zum Zweiten, die Sprache Adornos scheint uns heute, gewiss, vielleicht veraltet, gar manieriert. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, 1965 war diese Art nicht nur zu sprechen, sondern auch ein Sprachhandeln mittels geschliffener Sprache, die die Zuhörerinnen und Zuhörer jederzeit ernst nimmt, durchweg avantgardistisch. Und wenn Sie sich das vor Augen oder Ohren halten, dann entgeht Ihnen nicht quasi das Beste dadurch, dass Sie sich einem Ressentiment überlassen, das sagt, das ist ein Eierkopf, der quatscht da unverständliches Geschwurbel. Nein, da geht es wirklich um Sie, um uns. Und dafür braucht man übrigens auch nicht deutsch zu sein. Der Vortrag, das werden wir hören, mündet ein in etwas, was eben nicht einfach deutsch ist.
Ja, das werden wir gleich hören. Vielen Dank bis hierhin. Wir lauschen jetzt erstmal Theodor W. Adorno selbst zur Frage, was ist Deutsch? Und ihr werdet beim Hören gleich ab und zu mal das eine oder andere Fragezeichen im Kopf haben, glaube ich. Mir jedenfalls ging es beim ersten Mal hören so. Aber keine Sorge, wie gesagt, Dirk Braunstein wird die für euch dann nachher auflösen. Wir hören uns in knapp 29 Minuten wieder. Viel Spaß!
Was ist Deutsch? Darauf vermag ich nicht unmittelbar zu antworten. Zuvor ist über die Frage selbst zu reflektieren. Belastet wird sie von jenen selbstgefälligen Definitionen, die als das spezifisch Deutsche unterstellen, nicht was es ist, sondern wie man es sich wünscht. Das Ideal muss zur Idealisierung herhalten. Bereits der puren Form nach frevelt die Frage an den unwiderruflichen Erfahrungen der letzten Dezennien. Sie verselbstständigt die kollektive Wesenheit Deutsch, von der dann ausgemacht werden soll, was sie charakterisiere. Die Bildung nationaler Kollektive jedoch, üblich in dem abscheulichen Kriegsjargon, der von dem Russen, dem Amerikaner, sicherlich auch dem Deutschen redet, gehorcht einem verdinglichenden, zur Erfahrung nicht recht fähigen Bewusstsein. Sie hält sich innerhalb jener Stereotypen, die von Denken gerade aufzulösen wären. Ungewiss, ob es etwas wie den Deutschen oder das Deutsche oder irgendein Ähnliches in anderen Nationen überhaupt gibt. Das Wahre und Bessere in jedem Volk ist wohl vielmehr, was dem Kollektivsubjekt nicht sich einfügt, womöglich ihm widersteht. Dagegen befördert die Stereotypenbildung den kollektiven Narzissmus. Das, womit man sich identifiziert, die Essenz der Eigengruppe, wird unversehens zum Guten. Die Fremdgruppe, die anderen, schlecht. Ebenso ergeht es dann umgekehrt dem Bild des Deutschen bei den anderen. Nachdem jedoch unter Nationalsozialismus die Ideologie vom Vorrang des Kollektivsubjekts auf Kosten von jeglichem Individuellen das äußerste Unheil anrichtete, ist in Deutschland Doppelgrund vorm Rückfall in die Stereotypie der Selbstbeweihräucherung sich zu hüten. Während der letzten Jahre zeichnen Tendenzen dazu sich ab. Sie werden heraufbeschworen von den politischen Fragen der Wiedervereinigung der Oder-Neiße-Linie, auch mancher Ansprüche der Vertriebenen. Einen Vorwand bietet eine nur in der Einbildung vorhandene internationale Ächtung der Deutschen oder ein nicht minder fiktiver Mangel an jenem nationalen Selbstgefühl, das manche so gern wieder aufstacheln möchten. Unmerklich langsam formiert sich ein Klima, das verpönt, was am notwendigsten wäre: kritische Selbstbesinnung. Wieder bereits kann man das unselige Sprichwort vom Vogel zitiert hören, der das eigene Nest beschmutzt, während die, welche über jenen Vogel krächzen, die Krähen zu sein pflegen, die keiner anderen das Auge aushacken. Nicht wenige Fragen gibt es, über die ihre wahre Ansicht zu sagen, fast alle, mit Rücksicht auf die Folgen, sich selbst verbieten. Rasch verselbstständigt sich solche Rücksicht zu einer inneren Zensurinstanz, die schließlich nicht nur die Äußerung unbequemer Gedanken, sondern diese selbst verhindert. Weil die deutsche Einigung geschichtlich zu spät, prekär und unstabil nur gelang, neigt man dazu, um überhaupt als Nation sich zu fühlen, das Nationalbewusstsein zu überspielen und jede Abweichung gereizt zu ahnden. Dabei wird dann leicht regrediert auf archaische Zustände vorindividuellen Wesens, ein Stammesbewusstsein, an das psychologisch umso wirksamer appelliert werden kann, je weniger es mehr aktuell existiert. Jenen Regressionstendenzen sich zu entziehen, mündig zu werden, der eigenen geschichtlichen und gesellschaftlichen Situation und der internationalen ins Auge zu sehen, wäre gerade an denen, die auf deutsche Tradition sich berufen, die Kants. Sein Denken hat sein Zentrum im Begriff der Autonomie, der Selbstverantwortung des vernünftigen Individuums anstelle jener blinden Abhängigkeiten, deren eine die unreflektierte Vormacht des Nationalen ist. Nur im Einzelnen verwirklicht sich, Kant zufolge, das Allgemeine der Vernunft. Wollte man Kant als Kronzeugen deutscher Tradition sein Recht verschaffen, so bedeutete das die Verpflichtung, der kollektiven Hörigkeit und der Selbstvergötzung abzusagen. Freilich sind die, welche am lautesten Kant, Goethe oder Beethoven als ein deutsches Gut reklamieren, regelmäßig die, welche mit dem Gehalt von deren Werken am wenigsten zu schaffen haben. Sie verbuchen sie als Besitz, während, was sie lehrten und schufen, die Verwandlung von Geistigem in ein Besessenes verwehrt. Die deutsche Tradition wird verletzt von jenen, die sie zum gleichzeitig bewunderten und unverbindlichen Kulturgut neutralisieren. Wer indessen von der Verpflichtung jener Ideen nichts weiß, wird prompt von Wut ergriffen, wo auch nur ein kritisches Wort fällt über einen großen Namen, den man als deutschen Markenartikel beschlagnahmen möchte. Damit ist keineswegs gesagt, dass die Stereotypen jeglicher Wahrheit entbehrten. Erinnert sei an die berühmteste Formel des deutschen kollektiven Narzissmus, die Wagnersche: Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen tun. Unleugbar die Selbstgerechtigkeit des Satzes, auch der imperialistische Oberton, der den reinen Willen der Deutschen dem vorgeblichen Krämergeist, zumal der Angelsachsen, kontrastiert. Richtig jedoch bleibt, dass das Tauschverhältnis, die Ausbreitung des wahren Charakters über alle Sphären, auch die des Geistes, das, was man populär mit Kommerzialisierung bezeichnet, im späteren 18. und im 19. Jahrhundert in Deutschland nicht so weit gediehen war wie in den kapitalistisch fortgeschritteneren Ländern. Das verlieh zumindest der geistigen Produktion einige Resistenzkraft. Sie verstand sich als ein an sich, nicht nur als ein für anderes und für andere Sein, nicht als Tauschobjekt. Ihr Modell war nicht der nach den Marktgesetzen handelnde Unternehmer, sondern er, der seine Pflicht gegenüber der Obrigkeit erfüllende Beamte. An Kant ist das häufig hervorgehoben worden. In der Lehre Fichtes von der Tathandlung als Selbstzweck hat es seinen konsequentesten theoretischen Ausdruck gefunden. Was an jenem Stereotyp seine Wahrheit hat, wäre vielleicht am Fall Houston Stuart Chamberlain zu studieren, dessen Name und Entwicklung mit den verhängnisvollsten Aspekten der neueren deutschen Geschichte, dem völkischen und antisemitischen, verknüpft ist. Fruchtbar wäre, zu verstehen, wie es zur finsteren politischen Funktion des eingedeutschten Engländers kam. Sein Briefwechsel mit seiner Schwiegermutter Cosima Wagner bietet dafür das reichste Material. Chamberlain war ursprünglich ein differenzierter, zarter, gegen das abgefeimte, kommerzialisierte Kultur überaus empfindlicher Mensch. An Deutschland insgesamt, zumal an Bayreuth, zog ihn die dort verkündete Absage ans kommerzielle Wesen an. Schuld daran, dass er zum Rassedemagogen wurde, trägt weniger natürliche Bosheit noch selbst Schwäche gegenüber der paranoisch herrschsüchtigen Cosima, sondern Naivität. Chamberlain nahm, was er an der deutschen Kultur im Vergleich zum total entfalteten Kapitalismus seiner Heimat liebte, absolut. Er sah darin eine unveränderlich natürliche Beschaffenheit, nicht das Ergebnis ungleichzeitiger gesellschaftlicher Entwicklungen. Das führte ihn sprunglos zu jenen völkischen Vorstellungen, die dann unvergleichlich viel barbarischere Konsequenzen hatten als das amusische Wesen, dem Chamberlain entfliehen wollte. Ist es schon wahr, dass ohne jenes um seiner selbst willen zumindest die große deutsche Philosophie und die große deutsche Musik nicht hätten sein können? Bedeutende Dichter der westlichen Länder haben der durchs Tauschprinzip verschandelten Welt nicht weniger widerstanden, so ist das doch nicht die ganze Wahrheit. Auch die deutsche Gesellschaft war und ist eine Tauschgesellschaft und das etwas um seiner selbst willen tun nicht so rein, wie es sich stilisiert. Vielmehr versteckte sich dahinter auch ein für anderes. Auch ein Interesse, das in der Sache selbst keineswegs sich erschöpft. Nur war es weniger das Individuelle als die Unterordnung von Gedanken und Handlungen unter den Staat, dessen Expansion erst dem einstweilen gezügelten Egoismus der Einzelnen Befriedigung verschaffen sollte. Die großen deutschen Konzeptionen, in denen die Autonomie, das reine um seiner selbst willen so überschwänglich verherrlicht wird, waren durchweg auch zur Vergottung des Staates bereit. Die Kritik der westlichen Länder hat darauf, einseitig auch ihrerseits, immer wieder insistiert. Der Vorrang des Kollektivinteresses über dem individuellen Eigennutz war verkoppelt mit dem aggressiven politischen Potenzial des Angriffskriegs. Drang zu unendlicher Herrschaft begleitete die Unendlichkeit der Idee. Das eine war nicht ohne das andere. Geschichte erweist sich daran bis heute als Schuldzusammenhang, dass die höchsten Produktivkräfte, die obersten Realisierungen des Geistes, verschworen sind mit dem Schlimmsten. Noch dem um seiner selbst willen ist, im unerbittlich integeren Mangel an Rücksicht auf den Andern, auch Inhumanität, nicht fremd. Sie manifestiert sich in einer gewissen auftrumpfenden, nichts auslassenden Gewalttätigkeit gerade der größten geistigen Gebilde, ihrem Willen zur Herrschaft. Ausnahmslos fast bestätigen sie das Bestehende, weil es besteht. Wenn man etwas als spezifisch deutsch vermuten darf, dann ist es dies Ineinander des Großartigen, in keiner konventionell gesetzten Grenze sich bescheidenden, mit dem Monströsen. indem es die Grenzen überschreitet, möchte es auch unterjochen, so wie die idealistischen Philosophien und Kunstwerke nichts tolerierten, was nicht in dem gebietenden Bannkreis ihrer Identität aufgeht. Auch die Spannung dieser Momente ist keine Urgegebenheit, kein sogenannter Nationalcharakter. Die Wendung nach innen, das Hölderlinsche, tatenarm, doch gedankenvoll, wie es in den großen Gebilden um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts sich offenbart, hat die Kräfte gestaut und bis zur Explosion überhitzt, die dann zu spät sich realisieren wollten. Das Absolute schlug um ins absolute Entsetzen. Waren tatsächlich über lange Zeiträume der früheren bürgerlichen Geschichte hinweg die Maschen des zivilisatorischen Netzes der Verbürgerlichung in Deutschland nicht so eng gesponnen wie in den westlichen Ländern, so erhielt sich ein Vorrat unerfasst naturhafter Kräfte. Er erzeugte ebenso den radikalen Ernst des Geistes wie die permanente Möglichkeit des Rückfalls. So wenig darum Hitler als Schicksal dem deutschen Nationalcharakter zuzuschreiben ist, so wenig zufällig war doch, dass er in Deutschland hinaufgelangte. Allein schon ohne den deutschen Ernst, der vom Pathos des Absoluten herrührt und ohne den das Beste nicht wäre, hätte auch der Hitler nicht gedeihen können. In den westlichen Ländern, wo die Spielregeln der Gesellschaft den Massen tiefer eingesenkt sind, wäre er dem Lachen verfallen. Der heilige Ernst kann übergehen in den tierischen, der mit Hybris sich buchstäblich als Absolutes aufwirft und gegen alles wütet, was seinem Anspruch nicht sich fügt. Solche Komplexität, jene Einsicht, dass an dem, was deutsch ist, das eine nicht ohne das andere sich haben lässt, entmutigt jede eindeutige Antwort. Die Forderung nach Eindeutigkeit selber geht auf Kosten dessen, was der Eindeutigkeit sich entzieht. Mit Vorliebe macht man dann das allzu komplizierte Denken des Intellektuellen verantwortlich für Sachverhalte, die ihm, will er nicht lügen, einfache Bestimmungen nach dem Schema entweder oder verwehren. Darum ist es vielleicht besser, wenn ich die Frage nach dem, was deutsch sei, ein wenig reduziere und bescheidener fasse. Was mich bewog, als Emigrant, als mit Schimpf und Schande Vertriebener und nach dem, was von Deutschen an Millionen Unschuldiger verübt worden war, doch zurückzukommen. Indem ich versuche, einiges mitzuteilen, was ich an mir selbst erfahren und beobachtet habe, glaube ich, der Bildung von Stereotypen am wirksamsten entgegenzuarbeiten. Dass solche, die von einer Tyrannis willkürlich, blind aus ihrer Heimat vertrieben wurden, nach deren Sturz zurückkehren, ist eine antike Tradition. Ihr wird einer, der den Gedanken, ein neues Leben anzufangen, hasst, fast selbstverständlich folgen, ohne lang zu fragen. Zudem ist ihm, wenn er gesellschaftlich denkt und auch den Faschismus sozialökonomisch begreift, die These, es läge an den Deutschen als Volk, recht fremd. Keinen Augenblick habe ich in der Emigration die Hoffnung auf Rückkunft aufgegeben. Die Identifikation mit dem Vertrauten in dieser Hoffnung ist nicht zu verleugnen. Nur darf sie nicht zur theoretischen Rechtfertigung für etwas missbraucht werden, was wahrscheinlich nur so lange legitim ist, wie es dem Impuls gehorcht, ohne sich auf umständliche Hilfstheorien zu berufen. Dass ich bei meinem freiwilligen Entschluss das Gefühl hegte, in Deutschland auch einiges Gute tun, der Verhärtung, der Wiederholung des Unheils entgegenarbeiten zu können, ist nur ein anderer Aspekt jener spontanen Identifikation. Ich habe eine eigentümliche Erfahrung gemacht. Menschen, die konformieren, die sich mit der gegebenen Umwelt und ihren Herrschaftsverhältnissen generell eins fühlen, passen jeweils im neuen Lande viel leichter sich an. Hier Nationalist, dort Nationalist. Wer prinzipiell nicht ungebrochen mit den Verhältnissen einig, wer nicht vorweg schon gesonnen ist, mitzuspielen, der bleibt oppositionell auch im neuen Land. Sinn für Kontinuität und Treue zur eigenen Vergangenheit ist nicht dasselbe wie Hochmut und Verstocktheit bei dem, was man nun einmal ist, so leicht sie auch dazu ausartet. Solche Treue verlangt, dass man lieber dort etwas zu ändern trachtet, wo die eigene Erfahrung sich zuständig weiß, wo man zu unterscheiden, vor allem die Menschen, wirklich zu begreifen vermag, als dass man der Anpassung ans andere Milieu zuliebe sich aufgibt. Ich wollte einfach dorthin zurück, wo ich meine Kindheit hatte, wodurch mein Besonderes bis ins Innerste vermittelt war. Spüren mochte ich, das, was man im Leben realisiert, wenig anderes ist als der Versuch, die Kindheit einzuholen. Darum fühle ich mich berechtigt, von der Stärke der Motive zu sprechen, die mich heimzogen, ohne in den Verdacht von Schwäche oder Sentimentalität zu geraten oder gar dem Missverständnis mich auszusetzen, ich unterschriebe die fatale Antithese von Kultur und Culture. Nach einer zivilisationsfeindlichen Tradition, die älter ist als Spengler, glaubt man sich dem anderen Kontinent überlegen, weil er nichts als Eisschränke und Autos hervorgebracht hätte und Deutschland die Geisteskultur. Indem jedoch diese fixiert, sich zum Selbstzweck wird, hat sie auch die Tendenz, von realer Humanität sich zu entbinden und sich selbst zu genügen. In Amerika aber gedeiht in dem allgegenwärtigen Für Anderes bis ins Keep Smiling hinein auch Sympathie, Mitgefühl, Anteilnahme am Los des Schwächeren. Der energische Wille, eine freie Gesellschaft einzurichten, anstatt Freiheit ängstlich nur zu denken und selbst im Gedanken zu freiwilliger Unterordnung zu erniedrigen, büßt sein Gutes nicht darum ein, weil seiner Realisierung durchs gesellschaftliche System Schranken gesetzt sind. Hochmut gegen Amerika in Deutschland ist unbillig. Er nutzt nur unter Missbrauch eines höheren, den muffigsten Instinkten. Man braucht den Unterschied zwischen einer sogenannten Geisteskultur und einer technologischen nicht zu leugnen, um gleichwohl über die sture Entgegensetzung sich zu erheben. So verblendet das nützlichkeitsgebundene Lebensgefühl sein mag, das verschlossen gegen die unablässig anwachsenden Widersprüche wähnt, alles sei zum Besten bestellt, wofern es nur funktioniert, so verblendet ist auch der Glaube an eine Geisteskultur, die vermöge ihres Ideals selbstgenügsamer Reinheit auf die Verwirklichung ihres Gehalts verzichtet und die Realität der Macht und ihrer Blindheit preisgibt. Schon vor langen Jahren hat Max Frisch triftig gegen jene Art Geisteskultur, die sich selbst zum Wirt und zur Ersatzbefriedigung wird, eingewendet, einige der für die Nazi-Gräuel Verantwortlichen hätten ausgezeichnet Klavier gespielt oder in ihren Hauptquartieren als Kenner Platten von Beethoven oder Bruckner Symphonien gelauscht. Der Entschluss zur Rückkunft nach Deutschland war kaum einfach vom subjektiven Bedürfnis von Heimweh motiviert, so wenig ich es verleugne. Auch ein objektives machte sich geltend. Das ist die Sprache. Nicht nur, weil man in der neu erworbenen niemals mit allen Nuancen und mit dem Rhythmus der Gedankenführung das Gemeinte so genau treffen kann wie in der eigenen. Vielmehr hat die deutsche Sprache offenbar eine besondere Wahlverwandtschaft zur Philosophie, und zwar zu deren spekulativem Moment, das im Westen so leicht als gefährlich unklar, keineswegs ohne allen Grund, beargwöhnt wird. Geschichtlich ist die deutsche Sprache in einem Prozess, der erst einmal wirklich zu analysieren wäre, fähig dazu geworden, etwas an den Phänomenen auszudrücken, was in ihrem bloßen So-Sein, ihrer Positivität und Gegebenheit nicht sich erschöpft. Man kann diese spezifische Eigenschaft der deutschen Sprache am drastischesten sich vergegenwärtigen, an der fast prohibitiven Schwierigkeit, philosophische Texte obersten Anspruchs wie Hegels Phänomenologie des Geistes oder seine Wissenschaft der Logik in eine andere zu übersetzen. Das Deutsche ist nicht bloß Signifikation fixierter Bedeutungen, sondern hat von der Kraft zum Ausdruck mehr festgehalten jedenfalls, als an den westlichen Sprachen der gewahrt, welcher nicht in ihnen aufwuchs, dem sie nicht zweite Natur sind. Wer aber dessen versichert sich hält, dass der Philosophie im Gegensatz zu den Einzelwissenschaften die Darstellung wesentlich sei, jüngst hat Ulrich Sonnemann sehr prägnant formuliert, keinen großen Philosophen hätte es gegeben, der nicht auch ein großer Schriftsteller gewesen wäre, der wird auf das Deutsche verwiesen. Zumindest der geborene Deutsche wird fühlen, dass er das essentielle Moment der Darstellung oder des Ausdrucks in der fremden Sprache nicht voll sich erwerben kann. Schreibt man in einer ernsthaft fremden Sprache, so gerät man, eingestanden oder nicht, unter den Bann, sich mitzuteilen, es so zu sagen, dass die anderen es auch verstehen. In der eigenen Sprache jedoch darf man, wenn man nur die Sache so genau und kompromisslos sagt wie möglich, auch darauf hoffen, durch solche unnachgiebige Anstrengung verständlich zu werden. Für die Mitmenschen steht im Bereich der eigenen Sprache diese selbst ein. Ob der Tatbestand fürs Deutsche spezifisch ist oder viel allgemeiner das Verhältnis zwischen jeweils eigener und fremder Sprache betrifft, wage ich nicht zu entscheiden. Doch spricht die Unmöglichkeit, nicht nur hoch ausgreifende spekulative Gedanken, sondern sogar einzelne recht genaue Begriffe wie den des Geistes, des Moments, der Erfahrung, mit all dem, was in ihnen auf Deutsch mitschwingt, ohne Gewaltsamkeit in eine andere Sprache zu transponieren, für eine spezifische, objektive Eigenschaft der deutschen Sprache. Fraglos hat sie dafür auch ihren Preis zu zahlen in der immerwährenden Versuchung, dass der Schriftsteller wähnt, der immanente Hang ihrer Worte, mehr zu sagen, als sie sagen, mache es leichter und entbinde davon, dies mehr zu denken und womöglich kritisch einzuschränken, anstatt mit ihm zu plätschern. Der Zurückkehrende, der die Naivität zum eigenen verloren hat, muss die innigste Beziehung zur eigenen Sprache vereinen mit unermüdlicher Wachsamkeit gegen allen Schwindel, den sie befördert, gegen den Glauben, das, was ich den metaphysischen Überschuss der deutschen Sprache nennen möchte, garantiere bereits die Wahrheit der von ihr nahegelegten Metaphysik oder von Metaphysik überhaupt. Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang gestehen, dass ich das Buch »Jargon der Eigentlichkeit« auch darum geschrieben habe. Weil ich der Sprache als einem Konstituenz des Gedankens so viel Gewicht beilege wie in der deutschen Tradition Wilhelm von Humboldt, dränge ich sprachlich auch im eigenen Denken auf eine Disziplin, der die eingeschliffene Rede nur allzu gern entläuft. Der metaphysische Sprachcharakter ist kein Privileg. Nicht ist von ihm die Idee einer Tiefe zu erborgen, die in dem Augenblick verdächtig wird, in dem sie sich ihrer selbst rühmt. Ähnlich etwa ward, was immer am Begriff deutsche Seele einmal daran war, tödlich beschädigt, als ein ultrakonservativer Komponist sein romantisch-retrospektives Werk danach betitelte. Der Begriff der Tiefe selbst ist nicht unreflektiert zu bejahen, nicht, wie die Philosophie es nennt, zu hypostasieren. Keiner der Deutsch schreibt und seine Gedanken von der deutschen Sprache durchtränkt weiß, dürfte die Kritik Nietzsches an jener Sphäre vergessen. In der Tradition war selbstgerechte deutsche Tiefe ominös einig mit dem Leiden und mit dessen Rechtfertigung. Darum hat man die Aufklärung als flach verketzert. Ist etwas noch tief, nämlich unzufrieden mit blind eingeschliffener Vorstellung, dann die Aufkündigung von jeglichem verdeckenden Einverständnis mit der Unabdingbarkeit des Leidens. Solidarität verwehrt seine Rechtfertigung. In der Treue zur Idee, dass, wie es ist, nicht das Letzte sein solle, nicht in hoffnungslosen Versuchen festzustellen, was das Deutsche nun einmal sei, ist der Sinn zu vermuten, den dieser Begriff noch behaupten mag, im Übergang zur Menschheit.
Bei mir ist immer noch Dirk Braunstein, Mitarbeiter am Frankfurt-Institut für Sozialforschung, dessen Direktor Adorno übrigens mal war. Herr Braunstein, ich hatte den Eindruck, dass sich Adorno in diesem Essay um eine Antwort auf die Frage, was ist Deutsch, doch so ein bisschen herumdrückt. Was sind denn für Sie die zentralen Punkte in dem Vortrag, die zentralen Antworten auf eben diese Frage?
Naja, das Herumdrücken, ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen. Er sagt ja gleich zu Beginn, dass er auf die Frage, was ist Deutsch, nicht unmittelbar zu antworten vermag, sondern lieber über die Frage selbst reflektiert. Das ist ein typischer Move der kritischen Theorie. Man schaut sich erstmal an, was könnte eigentlich gemeint sein. Und ausweichen insofern, er verschiebt, glaube ich, die Antwort. Er könnte ja ganz simpel sagen, naja, was ist Deutsch? Deutsch ist es, KZ zu errichten und das hinterher nicht gewesen sein zu wollen. Er verschiebt die Antwort und sagt, wenn ich die Frage nach dem, was Deutsch sei, ein wenig reduziere und bescheidener fasse, nämlich, wie er sagt, was mich bewog, als Immigrant, als mit Schimpf und Schande Vertriebener, nämlich als von den Nazis sogenannter Halbjude, und nach dem, was von Deutschen an Millionen Unschuldiger verübt worden war, doch zurückzukommen. Und indem er erzählt, was ihn zur Rückkunft bewegt hat, versucht er der Frage, was ist Deutsch, beziehungsweise was könnte Deutsch sein, näher zu kommen.
Auf den biografischen Exkurs würde ich gleich nochmal kommen. Ja. Sie haben jetzt eben gesagt, dass er sagt, er guckt sich erstmal die Frage selbst an. Aber gleichzeitig sagt er ja auch, im Grunde diese Frage zu stellen verbietet sich eigentlich schon, weil Stereotype was Schlechtes sind. Und dann sagt er, irgendwie ist an Stereotypen doch was dran. Also warum diese Schleife? Was will er uns da zu Beginn erstmal sagen?
Ja, er will aus meiner Perspektive, wenn ich das richtig verstehe, davon weg, dass man so eine Art essentialistischen, wie man heute sagen würde, Begriff vom Deutschsein hat. Ja? Man tut so, indem man die Frage stellt, als gäbe es eine Antwort darauf, die dann sagt, XY ist Deutsch. Aber wenn ich davon weg will, wenn ich sage, naja, dieses Es ist Deutsch, das Deutschsein, das gibt es gar nicht, dann muss ich im Grunde über die Frage selbst sprechen und darüber, was sie voraussetzt und inwiefern diese Voraussetzung, nämlich dass es irgendwie das Deutsche plötzlich in der Welt geben soll, hinterfrage.
Er hinterfragt ja im Prinzip noch mehr. Er sagt ja nicht nur das Deutsche, sondern auch das Russische. Generell lehnt er ja an dieser Stelle Stereotype im Allgemeinen ab.
Genau.
Und dann sagt er aber ein bisschen später, irgendwie ist dann doch auch was dran. Wo will er da mit uns hin?
Naja, was für Adorno nur Deutsch sein heißen kann, ist kein irgendwie ontisch gegebenes, nichts, was in der Welt ist, keine Essenz oder sowas, sondern ist einfach ein historisches Resultat, das man sich anschauen kann. Und wenn er sagt, naja, es gibt da dieses Stereotyp über die Deutschen, auch von den Deutschen, zitiert Wagner, Deutsch sein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun, dann ist da schon was dran. Ja? Das hat die Geschichte, die deutsche Geschichte gezeigt und kommt dann darauf zu zeigen, dass gerade das, wie er später sagt, das Unkonventionelle an sich, was typisch deutsch ist, das in das Monströse umschlagen kann, weil dieses Unkonventionelle plötzlich als Absolutes gedacht wird.
Das müssen Sie noch mal ein bisschen genauer erklären. Was ist mit Monströse gemeint?
Das Monströse ist das Absolutsetzen beispielsweise von Unkonventionalität. Wie er sagt, das Großartige in der deutschen Kunst, das sich an keiner konventionell gesetzten Grenze sich bescheiden möchte, steht in Gefahr, aber auch sämtliche Grenzen zu überschreiten. Also das sich selbst einfach als absolut, als an sich, als Wert an sich zu sehen, ohne Rücksicht auf Inhalte und sich insofern absolut zu setzen, dass man sagt, Grenzen gelten für mich überhaupt nicht. Und da bin ich in dem monströsen Bereich und dahinter steht letztlich, und die Sigle Auschwitz steht ja im Text quasi im Mittelpunkt als Ungenannte. Da bin ich in dem monströsen Bereich, in dem, was geschehen ist, in diesem absoluten Willen, in diesem, ich muss es tun, weil ich Deutsch bin, für Deutschland muss ich es tun. Über alle Grenzen hinweg, seien es die Grenzen der Menschheit, Menschlichkeit, des Anstands, auch über meine eigenen Grenzen hinweg.
Also mich verliert er da irgendwie so ein bisschen. Also das leitet sich ja erstmal dadurch ein, dass er sagt, dass Denken in Deutschland länger gegen den Kapitalismus resistent war als in anderen westlichen Ländern. Und dann kommt diese Schleife, wo er sagt, dass es kein Zufall war, dass Hitler in Deutschland aufsteigen konnte. Mhm. Und an der Stelle sagt er ja, dass man als spezifisch Deutsch dann doch eben diese Verbindung von etwas Großartigem und etwas Monströsem vermuten dürfe.
Ja.
Warum ist das typisch deutsch?
Es gibt so etwas wie eine deutsche Innerlichkeit, das sagt er. Die kapitalistische Ökonomie kam in Deutschland, anders als in den westlichen Ländern, damit meint er Frankreich, meint er selbstverständlich England, in Deutschland an. Er sagt an einer Stelle ja auch, dass Deutschland eine späte Nation ist, also in Bezug auf Ralf Dahrendorfs verspätete Nation. Und einerseits gab es dann so etwas wie ein Naturschutzgehege der Kultur, dass man sagen kann, naja, da wurde noch nicht alles sofort von der kapitalistischen Verwertungsnotwendigkeit überformt. Da gab es noch sowas wie Refugien, wo sich etwas ausgebildet hat, eine Idee, der wir nachgehen können, die nutzlos sein kann, die vielleicht erstmal etwas Spielerisches hat, die nicht gleich einkassiert werden will. Andererseits hat sich dadurch etwas herausgebildet, eine Art Absolutheitsanspruch in der Kultur, dass man sagt, naja, dieses Ganze, was vom Tausch überformt ist, was vom Kapitalismus überformt ist, das ist eigentlich sekundär. Primär ist unser deutscher Geist, ist unsere deutsche Freiheit, ist das, was irgendwie dann plötzlich deutsch ist. Das ist das typisch Deutsche. Und dieses typisch Deutsche setzt sich als so absolut, dass man sagt, na, wir widerstehen dieser Vereinnahmung durchs Kapitalistische, durch die Nutzenanwendung, durch, dass es sich beweisen muss auf irgendwelchen Märkten. Das ist einerseits das Großartige, ja, dieses Grenzenlose. Andererseits ist damit so etwas wie eine Ideologie eingekauft, die sagt, das ist dann aber auch das an sich. Darum geht es eigentlich. Ja? Das ist dieses eigentliche Deutschsein, das keine Grenze mehr kennt, das ganz bei sich sein möchte, das auch gar nicht mehr bescheidet oder auch Grenzen des Anstands oder dergleichen noch wahrt, sondern dann ist wirklich Deutsch eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun. Und wenn die Sache eine monströse ist oder irgendwann dann werden wird, weil Grenzen spielen dann wirklich keine Rolle mehr, dann ist alles das, was sich dem nicht einfügt, das muss dann ausgeschieden werden. Das ist im Grunde der Feind oder die Gegenrasse.
Also das heißt, ich versuche es mal ganz platt zusammenzufassen, ja. Er beschreibt eigentlich etwas Positives als typisch deutsch, eine bestimmte Art des Denkens.
Ja.
Die hat sich dann aber so entwickelt, dass sie in etwas Negatives umgeschlagen ist und letztendlich dann eben im Nationalsozialismus gemündet ist.
Genau so ist es. Was da fehlt, ist die Vermittlung. Dass man sagt, naja, es ist schön, Residuen zu haben, wo ich nicht nutzbringend sein muss, wo ich vielleicht machen kann, was ich will, wo ich Freiheit von den Zwängen der Ökonomie habe. Das braucht jeder, das hat jeder von uns. Jeder empfindet das wahrscheinlich als schön, als Freizeit, als Freiheit auch. Aber das heißt, ich muss gleichzeitig das, was anders ist, auch mitdenken können. Ja? Ich muss zum Beispiel bei Freizeit wissen, naja, die habe ich aber auch nur, wenn ich arbeite. Also jemand, der keine Arbeit hat, hat auch keine Freizeit.
Mhm.
Ich muss mitdenken, dass diese Residuen mir aber auch nur gewährt werden. Was ist dieses andere, was mir das gewährt? Wenn ich nur das eine haben will, sozusagen nur das, was ich als Glück erachte, stürze ich damit das, was irgendwie anders sein könnte oder von mir als irgendwie anders vermutet wird, ins absolute Unglück.
Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Er spricht ja ganz lange auch in diesem Text, und das fand ich ja sehr spannend, über seine Biografie und vor allen Dingen seine Gründe, warum er nach dem Exil in den USA, nach dem Krieg dann doch nach Deutschland zurückgekehrt ist. Und ich hatte das Gefühl, da sagt er im Grunde ja auch, für ihn persönlich ist Deutsch auch Heimat.
Ja,
das ist eigentlich biografisch sehr verwunderlich.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich ahne, was Sie meinen. Also für viele, die vertrieben wurden oder fliehen konnten, war Deutsch mit dem Holocaust als Heimat unwiederbringlich passé. Für Adorno war das nicht so. Woher das wieder rührt, ich glaube, das werden wir jetzt nicht theoretisieren können. Da hatte Adorno tatsächlich einfach Heimweh in den USA. Und ich glaube, dieses Gefühl war so stark, dass er dem Heimweh, als sich die Gelegenheit bot, nur zu gerne nachgab. Und Heimweh ist eben was ganz anderes als Patriotismus. Das sagt er ja selbst. Der ist austauschbar. Hier Nationalist, dort Nationalist. Ich brauche halt irgendeine Nation, an die kann ich mich hängen. Genau wie ich mich an irgendeinen Fußballverein hängen kann oder den aus nationalistischen Gründen abfeiern kann. Das ist alles austauschbar. Heimweh ist immer subjektiv. Das heißt, ich muss etwas erfahren haben, was mir, wenn ich es nicht mehr habe, als Schmerz erscheint.
Zum Thema Patriotismus, es gibt eine Stelle, da habe ich das Gefühl, und das hat mich bei Adorno total erstaunt, dass er dann doch auch patriotisch, dass ein Teil der Antwort auch so ein bisschen patriotisch ist. Da geht es um die Sprache. Also ich sag mal ganz salopp, er feiert ja die deutsche Sprache ziemlich ab zwischenzeitlich. Ja. Und er sagt, also ausgerechnet Deutsche sei besonders geeignet für Philosophie. Also wenn das jetzt nicht doch zumindest ein Sprachpatriotismus ist, dann weiß ich ja auch nicht.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob man das Sprachpatriotismus oder das ist eigentlich schon ein Sprachchauvinismus, wenn man es ganz ernst nimmt. Ich weiß es nicht. Das ist ein Punkt, wenn es so gemeint ist, kann ich den auch nicht mitgehen. Mir kommt es vor, dass er sagt, naja, objektiv ist es natürlich so, dass deutsche Geisteserzeugnisse, nehmen wir den deutschen Idealismus beispielsweise, natürlich adäquater auf Deutsch wiedergegeben werden können als auf Englisch. Englisch ist ja sein Gegenargument. Das ist ja nicht weiter verwunderlich. Nicht nur sind diese Werke ursprünglich in Deutsch geschrieben, sondern sie entstammen ja auch dem gleichen kulturellen Kontext, also haben dieselbe Genese. Und insofern, naja, für mich ist das fast eine tautologische Aussage, dass man sagt, die Philosophie, und er meint die deutsche Philosophie, mit der er sich nun mal Zeit seines Lebens in Hauptsache beschäftigt hat, die Philosophie habe das Deutsche als ihre beste Sprache.
Okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Ich würde es mal als persönliche Antwort dann auch mal werten, dass das Deutsch ihm eben auch eine sprachliche und eine gedankliche Heimat ist.
Ja, sowas sagt Adorno ja am Ende auch. Er wird dann ja wieder ein bisschen relativ und nimmt die These auch halb zurück.
Er nimmt viel zurück, habe ich das Gefühl. Ja. Er macht immer so einen Schritt vor und einen Schritt zurück. Ist das so ein typischer Adorno-Move?
Zuweilen ja. Adorno hat an einer Stelle gesagt, die Dialektik, die er vertritt, scheut sich nicht der Reminiszenz an die Andernacher Springprozession. Kennen Sie das?
Nee.
Das ist ein ganz komisches, man tanzt in einer Reihe drei Schritte vor und zwei zurück und kommt auf diese Weise nur ganz, ganz, ganz langsam, weil sie das mit jedem Schritt machen, überhaupt nach vorne.
Ja, so ungefähr kommt mir der Text an ein paar Stellen vor.
Ja,
aber kommen wir nochmal zum Ende des Textes, weil nach so ein paar Sachen, wo ich nicht so mitgehen konnte oder die mich verwirrt haben, fand ich das Ende...
Das ist ja erstmal nicht schlecht.
Fand ich das Ende sehr schön. Er sagt ja dann, der Begriff, das Deutsche könne, wenn überhaupt, noch bedeuten, Zitat, im Übergang zur Menschheit.
Ja.
Ich habe das für mich jetzt mal so übersetzt, wir sollten nicht das typisch Deutsche oder das typische für irgendein anderes Land suchen. Die Dinge sind, wie sie sind. Wir alle sind Menschen und sind, wie wir sind. Und deshalb sollte man das vielleicht auch nicht in Schubladen packen, sondern stattdessen versuchen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind und die Menschen so zu sehen, wie sie sind. Habe ich das richtig verstanden oder wie interpretieren Sie diesen Schluss?
Ja, am Schluss geht es nochmal um die Utopie oder vielleicht etwas zeitgenössischer gesagt, um die Frage der Emanzipation, nämlich der Menschheit. Und da kann es nur bedeuten, dass das Deutsche, genauso wie jede andere Nation, aufgehoben werden müsste in etwas Höheres, nämlich in den Begriff der Menschheit, von der Adorno gesagt hat, dass sie bislang überhaupt noch nicht sich realisiert habe. Und das wäre wirklich der allerbeste Beitrag, den das Deutsche liefern könnte, nämlich, wenn man sagen könnte, die Emanzipation des Deutschen vom Deutschsein ist zugleich die Emanzipation des Nationalen hin zur Menschheit. Und ich glaube, so ist das gemeint.
Das ist ja auch was, was sehr stark, würde ich jetzt sagen, an die aktuelle Zeit anknüpft oder wo man anknüpfen kann wieder, oder?
Ja, nur dass viele Leute Wadenkrämpfe bekommen werden, wenn sie sich vorstellen, dass ihr schönes Deutschland irgendwann nicht mehr existieren sollte, weil sie glauben, das sei irgendwie ein Ewigkeitswert, der zu schützen sei.
Dieser Schluss, das war was, das hätte für mich auch in der heutigen Zeit so formuliert sein können.
Ja, jetzt, ganz sicher.
Es ist gerade auch wieder ein Vortrag von ihm als Text rausgekommen über Rechtsradikalismus, wo auch gesagt wurde, wie zeitgenössisch der denn sei. Jetzt mal abgesehen von diesem Todestag, was macht denn Adorno gerade so populär? Sind das Parallelen zwischen damals und heute? Sind das einfach, war er sehr weit vorne mit seinen Gedanken? Also was macht ihn jetzt heute noch so bedeutsam?
Ja, das ist eine unheimlich schwierige Frage. Was macht ihn heute so bedeutsam? Aus meiner Perspektive war er nie unbedeutsam, einfach insofern, als sich die Verhältnisse, die Adorno da beschrieben hat, nicht grundlegend geändert haben. Und heute staunt man, wenn man einen Vortrag von Adorno hernimmt, der übrigens gar nicht unbekannt ist und der auch schon lange auf YouTube sich hätte anhören lassen können, als Buch rauskommt und sagt, ja, das ist ja wunderbar, Adorno hat alles im Vorhinein gewusst. Ja, es kommt aber nicht darauf an, Adorno irgendwie gute Noten zu geben oder sich darüber freuen, was für ein Genie das angeblich gewesen sei, sondern die Frage bleibt, was machen wir eigentlich in der Zwischenzeit? Also wenn das alles doch schon vor über 50 Jahren wahr gewesen ist und zutreffend gewesen ist und er vor gefährlichen Entwicklungen gewarnt hat, dann kann es ja nur heißen, irgendjemand müsste irgendwann mal irgendeinen Arsch hochkriegen, um wirklich das zu ändern, was einfach immer gleich bleibt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Finden Sie?
Ja, ich würde vermuten, das könnte Adorno auch gefallen haben.
Glaube ich auch fast.
Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Ja. Und zwar, ich würde jetzt mal ein Stück weit zurücktreten von jetzt diesem Essay und von Adorno und nochmal ganz kurz auf die kritische Theorie gucken. Also sie hat viel verändert in der Nachkriegszeit, das kann man wohl so sagen. Aber sie selber hat sich auch verändert. Was ist denn kritische Theorie heute?
Ja, sie hat sich ausdifferenziert, wie es das Schicksal so vieler Schulen oder Theoriezweige ist. Mittlerweile spricht man ja von der ersten, zweiten, dritten, vierten, ich glaube ganz im Ernst sogar schon von der fünften Generation der kritischen Theorie. Und es gibt mittlerweile auch Abhandlungen, die genau auflisten, wer wozu gehört. Das heißt, es existieren verschiedene Varianten von kritischer Theorie parallel. Der große Einschnitt kam mit Habermas, der heuer 90 Jahre alt wurde, mit seiner sogenannten kommunikationstheoretischen Wende in der kritischen Theorie. Das heißt, er hat im Grunde das deutsche Erbe, da sind wir wieder beim Thema der kritischen Theorie, nämlich Marx und Hegel, in der Hauptsache entkernt und hat aus der kritischen Theorie eine Kommunikationstheorie gemacht. Das heißt, dass plötzlich nicht mehr, wie noch bei Marx, die Verfügung an den Produktionsmitteln wichtig ist. Bei Adorno ist das ebenfalls noch wichtig und zugleich die Tatsache, dass die Gesellschaft eine Totalität sei, mit Hegel gesprochen. Sondern hat gesagt, naja, wir haben hier ein System und Lebenswelt, die können wir gut voneinander abgrenzen und die bedingen einander. Und im Grunde, das, was uns angeht, diese Lebenswelt, wird kommunikativ geregelt. Das heißt, genau wie wir beide jetzt miteinander sprechen und wie wir auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern kommunizieren, genauso kommunizieren alle Leute miteinander. Und auf diese Weise stellt sich so etwas wie eine gesellschaftliche Einigkeit her. Wenn diese Kommunikation dann möglichst rational geführt wird, dann wird auch die Gesellschaft möglichst rational organisiert. Und auf diese Weise gibt es so etwas wie einen Fortschritt.
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster im Vergleich zu Adorno, wo dann eben dieses Ökonomische noch mit drin ist. Das ist jetzt gefährlich, was ich sage, aber für mich klingt das ein bisschen naiver.
Ja, für mich auch. Aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Okay, also sind wir uns an dieser Stelle eigentlich. Okay, ja. Ich höre daraus, dass Sie sozusagen eher der kritischen Theorie der alten Schule sich eher dort zu Hause fühlen.
Unverbrüchlich, ja.
Dann eine Frage noch zum Schluss. Für einige Leute war das jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, weil sie auch Adorno noch nie gelesen haben.
Das ist sehr nachvollziehbar, wirklich. Es ist kompliziert einfach.
Wenn es aber, obwohl es kompliziert ist, mich interessiert und ich mehr über kritische Theorie und Adorno wissen will, was würden Sie mir empfehlen, womit ich anfangen soll? Was ist eine gute Adorno-Einstiegsdroge?
Nehmen Sie die Minima Moralia, dann kommen Sie nie wieder los. Nein, ich antworte ernst. Ich habe zweierlei. Zum einen die Minima Moralia, die Adorno aus dem Exil mitgebracht hat und die als erstes Buch bei Surkamp erschienen sind. Der Band hat drei Teile. Das sind Aphorismen in der Form nach Nietzsche, das heißt nicht lichtenbergsche Fragmente, sondern durchgearbeitete kleinere Stückchen. Literarisch ausgezeichnet, ist auch für den Nicht-Philosophie-Studierenden durchaus zu verstehen, denke ich doch.
Also das sind sozusagen einzelne, in sich geschlossene Texte, die man einzeln lesen und über die man einzeln nachdenken kann.
Exakt.
Und was sind das so für Themen?
Naja, der Titel verrät es ja. Es geht eigentlich um die Frage, wie lässt sich Moral noch denken, geschweige denn praktizieren, im Angesicht dessen, was geschehen ist. Wie gesagt, es ist im Exil entstanden. Es ist, legen Sie mich nicht fest, 50 oder 51 erschienen bei Surkamp. Und die Welt, wie sie bis dahin bestand, lag in Trümmern und 6 Millionen Juden wurden vernichtet. Da fragt man sich natürlich, was ist eigentlich mit unserem Koordinatensystem? Was kann ich da überhaupt noch als richtig oder falsch erachten?
Also im Prinzip kann man sagen, die Grundfrage wäre, wie ist ein moralisches Leben in der Gesellschaft von heute möglich?
Wie ist eigentlich noch ein Fortleben möglich, ohne sich schuldig zu machen?
Auch das finde ich tatsächlich sehr zeitgenössisch. Die Frage, glaube ich, stellen sich viele Leute, wie man ein gutes, ein moralisches Leben in einer Welt leben kann, die einem vielleicht nicht immer so ganz richtig und passend vorkommt.
Ja, vielleicht ist die Antwort gar nicht. Also vielleicht leben wir in einer Welt, die uns auch zu Schweinen macht.
Okay, ich glaube, ich wähle das andere als Schlusswort mit der Menschheit.
Kann ich verstehen.
Okay, und was ist der zweite Lesetipp?
Eine Vorlesung, die Adorno gehalten hat, die auch schon einige Weile auf dem Markt ist. Das ist die Einleitung in die Soziologie. Diese Vorlesung hat Adorno 1968 gehalten, im Sommersemester. Und hier erklärt er wirklich auf, ich würde fast sagen, Basislevel einerseits seine Sicht auf die Soziologie. Und indem er das so erklärt, erfährt man viel über die kritische Theorie. Das sind meine beiden Buchempfehlungen. Minima Moralia und Einleitung in die Soziologie.
Vielen Dank.
Genau.
Ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für diese Infos und für die Literaturtipps. Dirk Braunstein war das.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, da habe ich mich dann doch wohl ein bisschen aus dem Fenster gelehnt bei dem Interview. Wir haben das vorher übrigens aufgezeichnet. Ja, Entschuldigung, Herr Habermas. Dirk Braunstein war das, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Und mit ihm habe ich über unseren heutigen Vortrag gesprochen, oder besser unser heutiges Essay, Theodor W. Adorno über die Frage, was ist Deutsch? Ja, und Dirk Braunsteins Tipps, einen Link zu dem Adorno-Essay, das wir gerade gehört haben, als Buch und auch zu den Infos über die Biografie Adornos, findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Am Mikro war Katrin Ohlendorf, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.